Tag zusammen, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle, was ja zum Jahresbeginn üblich ist, wobei eigentlich hat man es ja normalerweise am Ende des Jahres immer den Jahresrückblick zu wagen. Das wollen wir in der heutigen Episode auch einmal machen, und zwar den energetischen Jahresrückblick. Also wie war das Energiejahr 2025? Wo stehen wir in Bezug auf die Energiewende, auf die erzeugten Energiemengen der fossilen und der erneuerbaren Kraftwerke, Photovoltaik, Wind? Wie sieht es mit dem Ausbau aus? Was machen die Strompreise? Wie sieht es mit dem Import und Export von elektrischer Energie mit dem Ausland aus? Also man könnte jetzt hier wirklich stundenlang sich Daten angucken, Daten analysieren, versuchen zu verstehen, wo die Reise hingeht. Ich habe jetzt mal so ein paar Aspekte rausgepickt. Die Daten aufbereitet super, den kennen wir ja schon vom Fraunhofer ISE, vom Kollegen Bruno Burger, der auf den Energy Charts die Daten der deutschen Übertragungsnetzbetreiber, der europäischen Übertragungsnetzbetreiber und so weiter zusammenstellt und sehr ansprechend aufbereitet. Die Bundesnetzagentur hat auch nochmal eine eigene Datenbasis, die öffentlich zugänglich ist. Auch da habe ich ein paar Daten rausgepickt. Tatsächlich, was auch sehr schön ist von der Wochenzeitung Die Zeit, die haben diesen Energiemonitor, diese Seite Energiemonitor, wo auch da Daten und Preise zusammengestellt werden. Auch eine sehr spannende Seite, vor allem auch gut aufbereitet. Das ist immer so die große Frage, wie kriegt man jetzt diese vielen Daten so transportiert, dass es jetzt nicht nur ein Durchklicken durch Diagramme, durch Säulendiagramme, Liniendiagramme ist. Ja, ich habe mal ein paar rausgepickt. Wir gucken uns mal so ein paar Dinge an. Ein paar Highlights, mehr oder weniger ja, persönliches Gusto. Das soll jetzt heute mal das Thema sein. Links zu allen weiteren Daten, wie immer in den Shownotes, wer da nochmal tiefer einsteigen möchte, den sei dann geraten, mal selber sich in die Daten zu wühlen und ein bisschen Number Crunching zu machen. Ja, wo fängt man eigentlich an? Das ist ja mal so die große Frage. Wir fangen mal beim Klima an, wobei na, eher beim Wetter, beim Klima, mal gucken, wie man das jetzt definiert oder ja, definiert eigentlich falsch, aber wie man es betrachten möchte. Wir sind auch in Deutschland mitten im Klimawandel. Das ist unbestritten, auch wenn natürlich jetzt im Januar natürlich es draußen kalt ist. Das muss so sein. Das gibt nun mal die Schräge der Erdachse und die Position der Erde beim Umlauf um die Sonne her. Aber im Jahresmittel geht es weiter rauf. Wobei das Jahr 2025 tatsächlich etwas kühler war mit einer durchschnittlichen Lufttemperatur von 10,03 Grad Celsius. Damit liegen wir etwas niedriger als im Jahr 24, da waren es 10,89. Also man merkt schon, es werden viele Zahlen heute kommen. Wir sind, wenn man sich so den Fit anguckt, den gleitenden Fit durch die letzten Jahre, geht es aber weiter rauf. Also das heißt, die Jahre werden wärmer, auch wenn jetzt das letzte Jahr 2025 etwas kühler war. Das ist aber vielleicht auch nur ganz wichtig jetzt beim Thema Klimawandel, Klimadaten natürlich der Blick auf Deutschland im Kontinent Europa bezogen auf das Weltklima. Aber es erwärmt sich und Deutschland erwärmt sich tatsächlich auch als Kontinentalland in Europa schneller als andere Regionen der Welt. Auch das sind Folgen, die der Klimawandel so quasi einfordert. Wir sind, wenn man mal so den langjährigen Durchschnitt bildet, wirklich, also die 30 Jahre kann man nehmen, meistens so von 1950 bis 1980. Wenn man mal das ganze 20. Jahrhundert nimmt, dann hätten wir so eine Durchschnittstemperatur von 8,3 Grad. Also wir sind da schon jetzt mit 10,5 Grad liegen wir schon deutlich über diesem 1,5 und auch über dem 2 Grad Ziel. Also es wird wärmer. Gleichzeitig, was wir auch noch haben, was die Niederschläge angeht, auch da war letztes Jahr eher ein unterdurchschnittliches Jahr. Es hat deutschlandweit, ne, da muss man aufpassen, auch da wieder die regionalen Unterschiede, weniger geregnet als im langjährigen Durchschnitt. Man erwartet in Deutschland so rund 760, 770 Millimeter Niederschlag auf den Quadratmeter. Das waren jetzt mit 640 doch etwas weniger. Also nur das der Einstieg in die Klimadaten bei der CO2-Konzentration, da müssen wir ganz klar sagen, es geht weiter rauf, auch in Deutschland, verschiedene Messstellen, die wir da haben. Wir sind jetzt in Deutschland so bei Pi mal Daumen 430 Parts per Million. Also muss raufgehen, verteilt sich halt global. Jetzt im Winter ist die CO2-Konzentration noch etwas höher als im Sommer, weil wir natürlich keine Pflanzenaktivitäten haben, die dann das Kohlendioxid stark aus der Atmosphäre holen fürs Wachstum. Da haben wir immer so diese typischen Wellenbewegungen, diese jahreszeitlichen Wellenbewegungen, die wir dann in der nördlichen Hemisphäre beobachten. Gehen wir zu den Energiedaten. Und da wird es mittlerweile echt kompliziert. Man braucht, glaube ich, mehr Zeit zu erklären, was die Ausnahmen sind oder was die Grenzen sind der ganzen Daten, als wenn man sich die Daten selber betrachtet. Fangen wir mit dem Positiven an. Knapp 60% der, müssen wir aufpassen auf die Formulierung, der öffentlichen Netto-Stromerzeugung war im letzten Jahr erneuerbar. 59%, 260 Terawattstunden. So, jetzt die Frage, was ist öffentliche Netto-Stromerzeugung? Das ist die Stromerzeugung von den ganzen Kraftwerken, also Kohle, Gas, Kernkraft haben wir nicht mehr. Teilweise noch die Ölkraftwerke, Windanlage, Photovoltaik und so weiter, die ins öffentliche Stromnetz einspeisen. Also ohne den Eigenverbrauch und ohne industrielle Eigenverbräuche. Dann haben wir auch die Industrie, also ich sag mal so BASF und so ein Volkswagen, die haben eigene Kraftwerke. Da geht der Strom quasi direkt, bleibt im Werk. So, da sind wir bei 59%. Auch da vielleicht direkt der nächste Wert, der Import von Strom. Wir waren auch im letzten Jahr wieder ein Nettoimporteur, was den Strom angeht. Gucken wir uns gleich etwas genauer an. 21 Terawattstunden, knapp 5%. Ist ein bisschen weniger geworden als im letzten Jahr. Da waren es nämlich 6% Anteil. Ja, wenn wir uns das jetzt angucken für den, also inklusive der industriellen Eigenproduktion, dann sinkt der Anteil der Erneuerbaren von den 59 auf 56,5%. Warum ist das so? Viele industrielle Kraftwerke sind fossil, Gas, teilweise sogar noch Kohle. Die Solaranlagen haben auch einen Eigenverbrauch. Oder das ist eine wichtige Entwicklung, weil wir gerade das ja, oder das ist ja eine Intention ist der des Einsatzes der Photovoltaikanlagen, dass die Eigenstromversorgung sicherstellen können. Man kennt ja das eigene Haus, wenn es jetzt eine neue, moderne PV-Anlage ist, da wird der Strom erstmal im Haus verbraucht und nur der Überschussstrom geht ins Stromnetz. Das macht mittlerweile auch einen spürbaren Anteil aus, also Solar, wir springen jetzt, deswegen, das ist gar nicht, also ich habe versucht, das zu strukturieren, zu sagen, ja, wie kann ich denn da einen roten Faden finden? Ist nicht tatsächlich nicht ganz einfach. So ein halbroter Faden, will ich ihn mal nennen, haben wir. Aber ich werde trotzdem hin und wieder nochmal springen. Das lässt sich bei der Vielzahl an Daten, an spannenden Daten tatsächlich gar nicht verhindern. Und daraus lässt sich aber trotzdem eine grundlegende Einordnung machen. Also, was wollte ich sagen? Netzeinspeisung, Photovoltaik, 68 Terawattstunden. Der Selbstverbrauch waren knapp 17 Terawattstunden. Also auch das ist ein Anteil, der ist mittlerweile erklecklich unspürbar. Das ist eine gute, eine positive Entwicklung. Muss man ganz klar mal so sehen, dass das in die richtige Richtung geht. Die Windenergie hat sich etwas schlechter entwickelt als im letzten Jahr. Also wenn wir mal, bleiben wir mal ganz kurz bei den beiden Aspekten. Also die Solarstromproduktion ist raufgegangen, klar, durch den massiven Zubau, kommen wir auch gleich noch zu, wir müssen natürlich auch uns angucken, wo liegen wir bei den Zielkennzahlen. Solarstromproduktion ist hochgegangen auf in Summe alles komplett, 87 Terawattstunden. Bei der Windkraft, die Windkraft ist immer noch, also ist in Deutschland der stärkste oder hat die größte Energieproduktionsmenge, elektrische Energiemenge, die produziert wird. 132 Terawattstunden. Das ist sehr, sehr gut. Ist allerdings ein bisschen weniger als im letzten Jahr. Das ist ein bisschen zurückgegangen, liegt einfach an den Wetter und vor allem an den Windbedingungen, die wir haben. Also das heißt, trotz des Zubaus, den wir ja hatten im letzten Jahr, und das, Moment, ich gucke mal ganz kurz nach, Zahlen werden wir das haben. Also wir haben 4,5 Gigawatt Windenergieanlagen zugebaut im letzten Jahr. Das waren, warte, wir springen hier, das ist eigentlich super spannend. Das waren knapp 1000 Windanlagen, die wir im letzten Jahr neu errichtet worden sind. Rund 1000. Da ist auch viel Repowering. Also Sie sind jetzt nicht komplett dazugekommen, sondern das ist auch viel alte Anlagen abgebaut, neue Anlagen errichtet, also damit man die Größenordnung mal hat. Das heißt, trotz des Zubaus hat die Windenergie weniger Strom produziert als 2024. Die Photovoltaik durch den massiven Zubau 14,3 Gigawatt haben wir zu, 14,4, kommen wir gleich auch noch zu, hat Solar auch mehr produziert. Also das ist eine sehr, sehr positive Entwicklung, die wir da beobachten. Und das betrifft sowohl den Eigenversorgungsanteil als auch den Anteil, der von den Photovoltaikanlagen ins öffentliche Stromnetz geht. Also das ist ja gerade das Thema der Energiewende. Wir wollen, wir müssen, wir sollen mehr erneuerbaren Strom produzieren. Und trotz der Volatilität, trotz dass nachts die Sonne nicht scheint und so weiter, die Diskussion kennen wir hier zu Genüge, geht es gut voran. Es könnte besser sein, klar, keine Frage. Ich denke, eine positive Entwicklung, auch da machen wir gleich mal den historischen Blick zurück, ist mittlerweile die solare Erzeugung stärker oder macht mehr elektrische Energie als Braunkohle. Das heißt also, auch da haben wir den Switch, also Windenergie ist sowieso schon das Stärkste, Onshore alleine, aber Onshore plus Offshore nochmal. Und Solar hat im Jahr 2025 ins Netz eingespeist, also ohne den Eigenverbrauch, mehr als die Braunkohlekraftwerke in Deutschland. Auch das ist eine wichtige Entwicklung, dass wir diesen Kohleausstieg schaffen. Das muss so sein, weil das natürlich die Haupttreiber sind bei der CO2-Emission im Energiesektor. Also das ist super. Dennoch ist es natürlich ärgerlich, dass die Windverhältnisse jetzt im letzten Jahr verhältnismäßig schwach waren, dass der Zubau noch nicht mal ausreicht, um das Niveau zu halten, sondern wir sind leicht rückläufig. Das ist halt so, ne? Also können wir nichts dran machen. Wir sind jetzt in Summe bei einer installierten Kraftwerksleistung von 270 Gigawatt. Klingt erstmal wahnsinnig viel, aber davon ist der überwiegende Anteil regenerativ. Wir haben immer noch natürlich Kohle, das sind so 15 Gigawatt plus minus Braunkohle, 15 Gigawatt Steinkohle, Kernkraft sind wir raus, 35 Gigawatt Erdgas und wir haben noch 4 Gigawatt Ölkraftwerke. Also da wird dann Öl verbrannt zur Stromerzeugung. Das sind die gesicherten Leistungen. Wir könnten natürlich, wenn wir wollten, / müssten, nochmal alte Kraftwerke wieder reaktivieren, alte Kohlekraftwerke. Wollen wir natürlich nicht. Besteht auch gar kein Anlass zu, wäre aber möglich. Und der Rest, das ist erneuerbar, das hängt halt vom Wetter ab. Und damit natürlich die Gefahr, was ist mit einer, im Fall der Dunkelflauten, im Fall der, wenn der Wind nicht weht, wenn die Sonne nicht scheint, also jetzt vor allen Dingen in den Wintermonaten, wenn man dann noch gerade die kalten Winterflauten haben. Das ist natürlich ein Thema. Wobei das, muss man sagen, jetzt im letzten Jahr nicht so ein Riesenproblem war. Also da hatten wir vor 2 Jahren größere Herausforderungen im Jahr 2024. Letztes Jahr die Dunkelflaute. Da haben wir mal eine Phase gehabt im November. Ansonsten geht das einigermaßen. Also es gab nochmal eine Phase im Februar 25. Da hatten wir mal 2 Tage, wo es dann ein bisschen ungemütlich war. Also ungemütlich heißt dann lange Nächte. Wir sind im Frühjahr, noch in den Wintermonaten. Und wenn dann wenig Wind weht, dann haben wir ein Problem. Jetzt ist die nächste Herausforderung eine saubere Definition der Dunkelflaute. Da gibt es halt verschiedene Ansätze. Wie kann ich jetzt die Dunkelflaute definieren? Manche definieren die Dunkelflauten, wenn weniger als typischerweise 10% an der installierten Leistung eingespeist wird. Das ist natürlich berechtigt, denn wir haben eine bestimmte Menge an Solar und Wind. Und wenn weniger als 10% dieser maximal zur Verfügung stehende Leistung, also wir haben jetzt ja bei Solar sind wir jetzt bei 107 Gigawatt, wenn davon weniger als 10% eingespeist wird, hätten wir eine Dunkelflaute oder eine Dunkelheit bei Solar. Passiert halt jede Nacht. Beim Wind ähnlich, Wind Onshore sind wir jetzt im Moment bei 68 Gigawatt plus 9,5 Gigawatt Offshore, roundabout 77 Gigawatt Wind. Wenn wir da unter die 10% rutschen, dann würde man von einer Flaute sprechen. Das bezieht sich nur auf die Leistung. Das kann man sagen, ja, das ist ja ganz nett, aber wichtiger ist doch eigentlich anzugucken, wie sieht es denn mit der Last aus, also mit dem Anteil am Strombedarf, denn der soll ja gedeckt werden. Ist auch eine andere Möglichkeit, dass man sagt, wenn weniger als 10% der Stromlast durch Erneuerbare gedeckt wird, dann sieht es wieder anders aus. Das ist etwas positiver für die Erneuerbaren. Auf der anderen Seite muss man natürlich bedenken, wir haben auch noch Wasserkraft und Bioenergie, die ja auch noch beitragen können. Dann greift diese 10%-Regel nicht. Also man merkt schon, wie kompliziert das ist, allein die Definition der Dunkelflaute. Viele sagen, oh Gott, die kalte Dunkelflaute, Alarm, Alarm. Die Definition ist nicht einheitlich. Es gibt so ein paar Standarddefinitionen. Also ich persönlich finde eigentlich diese Definition, dass wir sagen, wenn wir weniger als 10% Solar- und Wind-Einspeiseleistung bezogen auf die Stromlast haben, dann sollte man von einer Dunkelflaute sprechen, weil wir dann einfach den Bedarf, den wir haben, nicht gedeckt bekommen. Da hatten wir, wie gesagt, im letzten Jahr ein paar Phasen. Das war Mitte Februar mal der Fall. Das passiert nicht im Winter nachts regelmäßig. Im Sommer haben wir gar nichts, sondern haben wir halt wirklich zwei Phasen gehabt. Das war vom 8. bis 10. November letzten Jahres. Da war es dann mal etwas länger. Hatten wir da Probleme, da braucht man die fossilen Kraftwerke. Aber die haben wir, ist gar kein Problem. Und wir haben dann auch immer noch den Import. Das ist also an der Stelle ganz wichtig. Ja, was haben wir noch? Rückbau war jetzt im letzten Jahr kaum spürbar. Also wir sind jetzt beim Kohleausstieg nicht vorangekommen. Letztes Jahr waren das nur ganz wenige Blöcke, die da, oder waren nicht mal ganze Blöcke, die da abgeschaltet worden sind. Das war 24 deutlich mehr. Da haben wir ganze Kraftwerksblöcke abgeschaltet. Das war jetzt letztes Jahr geplant nicht so. Das war ganz klar, dass wir es so nicht wollten. Wo wir umgekehrt aber auch nicht hinterherkommen, ist der Zubau an Gaskraftwerken. Da war jetzt letztes Jahr auch netto leicht negativ. Also Gaskraftwerke haben wir auch noch im letzten Jahr nicht zugebaut, was die Leistung angeht. Auch da muss man nochmal aufpassen, vor allem bei Solar. Mittlerweile weist die Bundesnetzagentur aus, die AC- und DC-Leistung, also DC-Leistung, Gleichstromseite, ist das, was wirklich an Solarmodulen zugebaut wird. AC ist das, was dann hinter dem Wechselrichter ist, der dann aus dem Gleichstrom der Solarmodule dann den Wechselstrom macht, der ins Netz eingespeist werden kann. Da gibt es auch nochmal Unterschiede, muss man so ein bisschen beachten. Aber an sich, ja, ganz, ganz okay. Solar läuft, Wind läuft halt nicht. Vor allen Dingen, weil auch der Ausbau nicht hinterherkommt. Das ist das nächste große Problem. Wir hängen beim Windausbau hinterher. Bei Solar jetzt im letzten Jahr auch ein bisschen. Bleiben wir beim Wind. Da hätten eigentlich in 25 laut den Zielzahlen der Bundesregierung 7,5 Gigawatt zugebaut werden sollen. Und zwar 7,5 Gigawatt onshore. Das haben wir nicht geschafft. Das war nur 4,5. Da haben wir die letzten Jahre auch schon nicht geschafft. Also 2023 haben wir zu wenig produziert, da haben wir nur 75 zugebaut. 24 war es viel zu wenig und 25 immerhin. Und da ist die Frage, welcher der Bundesregierung der letzten Jahre muss man das zuordnen. Das ist sicherlich ein Mix der aktuellen und auch vor allen Dingen natürlich der letzten Bundesregierung, denn das, was gerade entsteht, ist genehmigt worden im Laufe der letzten oder sogar der vorletzten Bundesregierung. Also das war ja damals CDU-SPD mit dem Wirtschaftsminister Altmaier. Dann haben wir ja Habeck gehabt bei der Ampelkoalition, jetzt gerade Frau Reiche, wieder bei der CDU, CSU und SPD. Also Wind hängt hinterher, Solar auch. Etwas überraschend, denn wir sagen, um 16 Gigawatt zugebaut, wir hätten aber 18 gebraucht, um unsere Zielzahlen zu erreichen, bis 2030 80% Erneuerbare zu haben. Auch da wieder die Diskussion haben wir ja schon diskutiert hier in der Podcast-Reihe. Was ist denn jetzt eigentlich das Ziel? Was sind denn die Strombedarfe, die wir in den nächsten Jahren haben werden? Da gibt es ja breite Diskussionen, wie man das prognostizieren kann, wie groß ist der Strombedarf tatsächlich. Ja, aber allein bei den Zielzahlen, Plan waren 18 Gigawatt, haben 16,2 zugebaut, leichte Unterdeckung. Das letzte Jahr lief seitens der Photovoltaik nicht mehr ganz so gut. 26, also in diesem Kalenderjahr, müssen wir 22 Gigawatt zubauen. Das ist auch nochmal eine Hausnummer. Bei der Windenergie bleiben wir bei 7,5 Gigawatt. Also ja, da ist noch ein bisschen was zu tun. Offshore muss auch ein bisschen was passieren. Da haben wir im letzten Jahr nur die Hälfte dessen zugebaut, was wir geplant hatten. Das müssen wir dieses Jahr nochmal verdoppeln. Also die Zielzahlen sind zu verdoppeln, 1,5 Gigawatt. Ja, alles gut. Also viele Zahlen. Es ist tatsächlich aber ein weiter Weg noch bei der Energie. Wir sind ein bisschen über dem Ziel, weil die Solarzubauraten in den letzten Jahren gut waren. Deswegen haben wir einen kleinen Puffer. Aber wir dürfen uns nicht ausruhen. Ganz im Gegenteil, wir müssen das Tempo noch weiter erhöhen. Sonst schaffen wir unsere Zielzahlen nicht, die wir uns gesteckt haben. Aber es ist machbar. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Information. Was haben wir noch? Kommen wir vielleicht mal zum Stromimport-Export, weil das jetzt nochmal ein Punkt ist, der auch sehr emotional aufgeladen ist. Man kennt diese Import-Export-Debatte nach dem Motto, warum importieren wir den Strom? Früher waren wir doch Netto-Exporteur. Das war doch super. Klar, das waren natürlich wirtschaftliche Einnahmen. Jetzt kaufen wir den Strom. Das ist halt smart, weil der Einkauf des Stroms im europäischen Ausland günstiger ist, volkswirtschaftlich, als die Eigenproduktion durch fossile Kraftwerke. Denn was bestimmt unseren Strompreis? Auch den müssen wir gleich noch diskutieren, ganz wichtig. Das teuerste Kraftwerk, das sind halt Gaskraftwerke weiterhin. Und die Erneuerbaren, die helfen uns natürlich, auch unabhängig zu werden von fossilen Importen, weil ja das Gas, weil die Kohle, weil das Öl importiert werden muss. Wir sehen aktuell die geopolitische Weltlage und die Ambitionen, die unterschiedlichste Mächte auf diesem Planeten haben, um sich vielleicht auch Ressourcen zu sichern. Und vielleicht ist es doch richtig smart zu sagen, wir gehen da raus, wir machen uns unabhängig, wir nutzen andere Energiequellen, die uns nicht erpressbar machen. So, und erpressbar ist nicht nur der Blick auf Deutschland, sondern immer noch auch der europäische Blick. Aber wir gucken uns jetzt Energierückblick nur Deutschland an. Also wir haben im letzten Jahr Strom natürlich, wie wir das jede Viertelstunde machen, importiert, exportiert. Der Stromimport im Jahr 25, 21 Terawattstunden, 21,3 Terawattstunden, etwas zurückgegangen. Es waren im Jahr 24 waren 26 Terawattstunden, dieses Jahr waren es nur 21 Terawattstunden. Hat verschiedene Gründe, unter anderem ist das Gas ist etwas günstiger geworden. Das heißt also, wirtschaftlich war es tatsächlich wieder attraktiver, die eigenen Kraftwerke mehr auszulasten, als die Energie aus den Nachbarländern zu importieren und zu bezahlen. Also das ist eine Entwicklung. Wir sind also jetzt draufgekommen, 4,3%, hatte ich am Anfang schon erwähnt, der Netto-Stromerzeugung kam durch den Import. Das waren letztes Jahr noch 5,3%. Also das ist der Weg. Wobei tatsächlich auch das vielleicht noch einen Wert, ne? Muss man ein bisschen springen. Der Stromverbrauch ist eigentlich von 24 auf 25 konstant geblieben. Es hat sich nicht wirklich viel verändert bei der Last. Wir haben jetzt im letzten Jahr 495 Terawattstunden elektrische Energie verbraucht. Das war im 24 war es im Prinzip genauso. Also die Last ist weitestgehend gleich geblieben. Das heißt auch diese Diskussion, oh, der Stromverbrauch geht ja runter, ein Zeichen für den wirtschaftlichen Niedergang der deutschen Industrie. Ja, sicher, klar, auch das merkt man, wenn die Industrie weniger produziert, wenn die Verbräuche zurückgehen. Jetzt haben wir natürlich zwei gegenläufige Trends. Sicherlich, machen wir uns nichts vor, die wirtschaftliche Rezession, in der wir nun mal stecken, das führt zu einem reduzierten Verbrauch und gleichzeitig läuft langsam, aber stetig die Elektrifizierung von Prozessen rauf. Elektromobilität, Wärmepumpen, Elektrifizierung von Industrieprozessen. Die gegenläufigen Entwicklungen nivellieren sich raus, dass wir jetzt in 25 genauso viel Strom verbraucht haben wie 24. Ist erstmal eine Beobachtung ohne eine Wertung. Da jetzt auseinander zu dividieren, was ist jetzt Energiewende, was ist Elektrifizierung von Prozessen, die wir haben wollen, die wir brauchen, und was ist Reduktion des Strombedarfs in der Industrie aufgrund von wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Da müssen wir ein bisschen warten, da liegen tatsächlich noch nicht alle Daten vor, da muss man noch ein paar Wochen warten, bis man diese ganzen Daten hat. Aber erstmal in der Gesamtbilanz haben wir im letzten Jahr im 25 genauso viel Strom verbraucht wie im Vorjahr, also 24. Das ist soweit ganz gut. Also wir haben importiert beim grenzüberschreitenden Stromhandel die Top-Länder Dänemark, Frankreich, Niederlande. Die haben das meiste importiert, also in Summe. Ne, wir importieren, exportieren die ganze Zeit, aber in der Jahresbilanz 25 waren es dann Dänemark und Frankreich, die Länder mit dem meisten, oder denen wir am meisten Strom zur Verfügung gestellt haben, exportiert haben, ist Österreich, und zwar mit Abstand, die Tschechische Republik und Luxemburg. Also Luxemburg hängt quasi zu 75% am deutschen Stromnetz, deswegen ist es quasi auch eine, wird auch gerne als eine Zone gesehen. Die Luxemburger können sich gar nicht selber mit Strom versorgen. Die Diskussion, die wir in Deutschland führen, kann man ganz interessant mal führen mit Luxemburgern. Die Luxemburger haben nicht mehr die Produktionskapazität mit eigenen Kraftwerken. Die hängen komplett am deutschen Netz. Die kriegen interessanterweise auch keinen Strom aus Frankreich. Da gibt es gar keine Leitung. Zwei Leitungen nach Luxemburg, dann haben die Luxemburger noch eine. Pardon, eine Leitung noch nach Belgien. Aber eben ein kleiner Sidekick. Also von daher, der Stromhandel ist da. Ja, wir haben in 25 mehr importiert als exportiert. Frankreich ist weiterhin durch die Kernkraft. Nur das ist ja so ein bisschen bei vielen Menschen dann so der Traum. Ah, das wäre doch super, wenn wir die ganzen Kernkraftwerke alle noch hätten. Das wäre doch toll, dann wären wir auch Exporteur. Ja, wirtschaftliche Gründe will ich jetzt an dieser Stelle beim Energierückblick gar nicht vertiefen. Ist sicherlich nochmal ein neues Thema. Also die Exportländer, wenn wir mal kurz den Blick heben nach Europa, sind Frankreich, ist die Niederlande, sind natürlich die skandinavischen Länder Norwegen und Schweden. Importländer ist Deutschland, ist aber auch Belgien, ist das Vereinigte Königreich. Die sind stark importabhängig, und größter Importeur von elektrischer Energie ist Italien. Also von daher, wir sind da gar nicht so alleine. Der östliche Teil Europas hängt, importiert mehr Strom, als er exportiert. Und das Herzstück des Exports ist Frankreich. Ja, also kann man erstmal finden, wie man will. Ist aber, denke ich, ein ganz spannender Aspekt. Was haben wir noch? Natürlich das wichtige Thema Strompreise. Denn das ist auch ein sehr emotionales Thema. Jetzt muss man unterscheiden zwischen den Großhandels- und Privatkundenstrompreisen. Auch da nochmal der Verweis auf den Energiemonitor von der Wochenzeitung Die Zeit, also im Online. Die Preise für Strom und Gas jetzt Mitte Dezember, wenn man da mal sich so Vergleichsportale anguckt, sind leicht fallend. Also wir hatten jetzt im letzten Jahr das Maximum Mitte Februar, und seit Mitte Februar sind die nochmal um so 20 Prozentpunkte, also rund 15% nochmal gefallen, wenn man dort sich die Kosten anguckt. Auch beim Benzin und beim Diesel ist auch nochmal ein bisschen was, oder beim Heizöl ist auch nochmal ein bisschen was günstiger geworden. Vor allem jetzt halt mit diesem hohen Peak, den wir im Jahr 2022 hatten durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Da ist natürlich alles durcheinander gekommen. Es hat sich mittlerweile stabilisiert. Wir sind jetzt beim Gas und beim Strom auf einem guten Niveau. Das hat verschiedene Gründe, insbesondere die auch, weil Abgaben reduziert worden sind. Die Grundkosten sind immer noch relativ hoch, aber die, wie nennen Sie mal, Nebenkosten, Entgelte und so weiter sind etwas gesunken. Also da sind wir auf einem ganz ganz guten Weg, dass sich die Situation wieder normalisiert, auch wenn wir sicherlich das Vorkriegsniveau oder Vor-Corona-Niveau, von dem so manche Leute noch träumen, da kommen wir nicht mehr hin. Das wird so bald nicht passieren. Dazu muss die Transformation der Energieversorgung abgeschlossen sein, bevor das wirklich Früchte trägt. Das wird jetzt immer noch ein paar Jahre dauern, dass wir auf diesen Preisen oder dass die Preise dann entsprechend runtergehen. Das heißt also bei den Preisen, wir haben natürlich dann diese Negativpreise. An sich ist der Börsenstrompreis, da profitiert man jetzt als Privatperson weniger von, das heißt, man hat dynamische Stromtarif, das haben sicherlich die wenigsten Menschen in Deutschland. Die meisten haben ja dann noch den klassischen Stromtarif, der so einen Jahresfestpreis hat. Dieser Strompreis an der Börse, dieser Day-Ahead-Preis, das heißt, dass ich heute den Strom kaufe für morgen, der ist leicht teurer geworden von 78 auf 86 Euro pro Megawattstunde oder umgerechnet 7,8 Cent auf 8,7 Cent, also ist ein bisschen teurer geworden. Hat halt verschiedene Gründe. Sicherlich auch ein Grund ist das Thema des Ausbaus der Erneuerbaren, vor allen Dingen der Photovoltaik. Denn das, was wir beobachten, ist eine Zunahme von negativen Day-Ahead-Börsenstrompreisen. Da sind wir mittlerweile bei 575 Stunden im letzten Jahr. Das heißt, 575 von 8.760 Stunden des letzten Jahres waren negativ. Und zwar die meisten sogar länger als 6 Stunden. Das sind dann halt die Mittagsstunden, ich sag mal von 10 oder von 11 Uhr bis plus minus 15, 16 Uhr. Das heißt, wenn die solare Einstrahlung das Maximum hat, im Sommer ist da die höchste Sonnenstand mittags um 13 Uhr, durch die Sommerzeit. Das heißt, da plus minus 2, plus minus 3 Stunden. Und wenn wir dann auch noch niedrige Last haben an den Wochenenden oder Feiertagen, dann rauschen die Preise in den Keller. Die Preise oder diese Mittelwerte bei den negativen Strompreisen sind etwas besser geworden. Das heißt, er ist nicht mehr so stark ins Negative gerutscht, aber wir haben einfach immer häufiger negative Strompreise. Das haben wir schon mal diskutiert hier in der Runde. Das kann nicht das Ziel sein, das darf nicht das Ziel sein. Wir brauchen einen Markt, einen Strommarkt, der gesund ist und gesund heißt, dass wir wegkommen müssen von diesen negativen Strompreisen. Das ist also eine Folge des massiven Solarausbaus und der fehlenden Geschwindigkeit bei Batterien. Denn da wollen wir ja eigentlich hin, dass wir auch mehr Batteriespeicher haben. Das läuft ganz okay. Also wir sind jetzt bei 24 Gigawattstunden Batteriespeicherkapazität und 16 Gigawatt Leistung. Das heißt, wir könnten jetzt Stunde 15, wenn alle Batterien voll wären in Deutschland, das leerziehen und Deutschland versorgen. Ja, ist natürlich immer noch Tropfen auf einen heißen Stein, machen uns da nichts vor. Aber das kommt ins Rollen. Die Entwicklung ist ermutigend, vor allem große Batteriespeicher, die direkt dann auch netzdienlich sind, die dann auch marktdienlich sind, also dieses Dilemma, was wir haben. Das kommt so langsam in Fahrt. Wenn wir mal ganz kurz bei den Strompreisen bleiben, weg von den Batterien, die Day-Ahead-Strompreise jetzt im Jahr 25 waren jetzt in Deutschland aber im Mittelfeld. Ja, wir haben die höchsten Strompreise in Europa und sogar weltweit. Die Dänen sind nur noch auf unserem Niveau. Das hat aber nicht die Beschaffungsgründe. Also die Beschaffung ist auf normalem Niveau, sondern wir haben immer noch hohe Abgaben, Steuern, Netzentgelte, die Redispatch-Maßnahmen, die wir bezahlen müssen, also das Abschalten von Windanlagen im Norden und das Zuschalten von Gaskraftwerken im Süden, um das Netz zu stabilisieren, weil der Netzausbau nicht vorankommt, haben wir diskutiert. Aber wir liegen, was den Day-Ahead-Strompreis angeht, im letzten Jahr im Durchschnitt im Mittelfeld, auf der Höhe von den Niederlanden, also Schweden, Frankreich ist am günstigsten, liegt einfach an den günstigen und auch abgeschriebenen Kernkraftwerken und der Wasserkraft. Norwegen ist auch sehr günstig. Sehr teuer die Schweiz, Polen und nördliches Italien. Die haben die höchsten Day-Ahead-Strompreise. Also auch das darf man nicht vergessen. Wenn man gesagt wird, ach, Deutschland doof hier, alles so teuer mit dem Strom. Ja, man muss doch mal so ein bisschen einordnen. Die Frage ist immer, was kommt da in der Industrie an? Da ist, glaube ich, noch viel machbar, weil die Industrie viel einfacher von diesem volatilen Strommarkt profitieren kann. Das ist aufwendig, da muss man sich reinarbeiten, braucht dann auch Leute dafür, die das machen mit Energiemanagement und so weiter. Als Privatkunde ist es nochmal schwieriger. Gibt ja die ersten Anbieter, die dynamische Strompreise anbieten. Das heißt, ich profitiere davon, wenn der Strompreis niedrig ist, ich dann mein Auto, mein Elektroauto lade, dass das dann im Zweifelsfall nichts kostet. Aber das ist noch, wir haben noch den Rollout noch nicht. Aber soll auch nicht an dieser Stelle das Thema sein. Also ja, läuft ganz gut. So, und dann vielleicht zum Abschluss nochmal der Blick auf den Ausstieg aus der Kohle und dem Fernziel der Energiewende, also der vollständigen Versorgung Deutschlands mit regenerativer, mit klimaneutraler Energie. Da wollen wir hin. Das ist machbar. Wir sind jetzt bei, und das ist auch eine positive Entwicklung, was die fossile Energieversorgung angeht. Also die Steinkohle und Braunkohle zusammengenommen. Im letzten Jahr hat 107 Terawattstunden Bruttostromerzeugung aufgewiesen. 107 Terawattstunden. Das ist der niedrigste Wert. Den hatten wir das letzte Mal oder das erste Mal 1957. Also so lange ist das jetzt her, dass wir so wenig oder so viel Strom aus fossilen Quellen hatten. Das ist gut. Das heißt, der Kohleausstieg funktioniert. Wir kommen nach und nach da raus. Betrachtet man nur rein die Braunkohle, dann sind wir auf dem Niveau von 1962. Das heißt, da sind wir dann raufgegangen und dann langsam runtergegangen. Also Braunkohleausstieg funktioniert. Steinkohle sind wir schon viel weiter. Da haben wir das Niveau von 1951 erreicht. Also kann man sagen, funktioniert. Jetzt kommt das Aber und ich muss sagen, das ist ein berechtigtes Aber. Ja, aber wenn wir die Kernkraftwerke nicht abgeschaltet hätten, dann könnten wir doch jetzt schon kohlefrei sein. Das ist richtig. Also auch das vielleicht nochmal zur Einordnung. Wir haben jetzt, wie gesagt, 107 Terawattstunden Energie aus Braun- und Steinkohle. Diese 107 haben wir gehabt im Jahr 2011 aus Kernkraft. Das heißt, also, wenn wir die Kernkraftwerke gehabt hätten aus dem Jahre 2011, das war ja so der erste Schwung des Ausstiegs, wir hatten ja damals 21 Gigawatt Kernkraftwerke, sind haben im zweiten Jahr 2011 aus den bekannten Gründen die ersten Kernkraftwerke abgeschaltet. Wenn wir das nicht gemacht hätten, haben wir schon mal diskutiert, war der Kernenergieausstieg richtig oder hätte man nicht den Kohleausstieg vorziehen müssen? Im Sinne einer klimaneutralen Stromversorgung wäre das sicherlich der sinnvollere Weg gewesen. Das heißt, das hätten wir geschafft, Stand heute. Aber Fehlschluss ist, dass deswegen dann auch die Strompreise geringer wären. Denn was macht den Strompreis teuer? Nicht die Kernkraft, nicht die Kohle, sondern die Gaskraftwerke. Und wir sehen es tatsächlich auch live, gerade im Vereinigten Königreich, dass trotz des Kohleausstiegs, Großbritannien ist ja aus der Kohleverstromung ausgestiegen, die nutzen Kernkraft, Erneuerbare und Gaskraftwerke. Die haben die gleichen Strompreisprobleme und Diskussionen wie wir in der Bundesrepublik. Also von daher, ja, wir wären besser. Wir wären auch bei den CO2-Emissionen natürlich deutlich besser. Denn da haben wir jetzt im letzten Jahr aus Stein und Braunkohle fast 100 Tonnen CO2 emittiert. Das hätten wir uns sparen können. Da wären wir besser gewesen. Also so ehrlich muss man sein, der Weg wäre ein anderer gewesen. Der ist aber gesellschaftlich und politisch so gegangen und das Thema ist durch. Da kann man jetzt so ein bisschen wehmütig zurückblicken und sagen, boah, hätte, Fahrradkette. Ja, nein, das Thema ist durch, es wird auch nicht wiederkommen. Aber dennoch, den Stich macht die Kernkraft oder hätte sie gemacht, wenn sie noch mit am Tisch sitzen würde. Sie sitzt nicht mehr am Tisch, sie ist, wir haben sie rausgeschickt, so ist das halt. Ja, also wenn man sehr merkt, ja, an sich, wenn man so die Bilanz zieht, die Energiewende kommt stetig voran. Es könnte, es müsste schneller gehen. Solar läuft gut, Windenergie stottert weiter aus Gründen des Ausbaus, der nicht so ein Tempo hat. Wetterverhältnisse waren nicht gut für die Windenergie. An sich sind wir aber auf einem guten Weg. Wir machen uns weiter unabhängig von den Importen. Das ist, wie gesagt, jetzt nur der Strommarkt gewesen. Da müssen wir den ganzen Verkehrssektor und den ganzen Heizsektor betrachten. Ich weiß, das dauert etwas länger, bis da alle Zahlen vorliegen. Deswegen geht dieser energetische Jahresrückblick tatsächlich nur erstmal im Fokus auf die elektrische Energieversorgung. Aber das macht Mut, dass wir auf einem guten Weg sind, dass wir auch in Europa auf einem guten Weg sind. Und wir sehen in der aktuellen Energie- und globalen Politik, der Weg ist genau der richtige, um sich unabhängig zu machen von globalen Spielereien, die uns am Ende höhere Energiekosten verursachen, weil Länder, die fossile Ressourcen exportieren und damit Geld verdienen wollen, Druck ausüben können. Davon können wir uns unabhängig machen. Wir wollen die Energiewende, wir wollen den Klimaschutz, wir müssen ihn erreichen. Wir sind auf einem guten Weg und dann gehen wir dieses Jahr auch weiter.